Hi, du bist hier beim Predigtkanal der Relevant Vineyard Schwäbischall. So schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir von Herzen eine ermutigende Zeit mit dieser Predigt. Ich wünsche dir, dass dich diese Predigt weiterbringt, dass sich diese Predigt ermutigt, dass sie dich in deinem Glauben zu Jesus bestärkt. Ja, dass sie dir aufzeigt, wie viel Potenzial Gott, der Vater, in dein Leben hineingelegt hat. Hey, wenn du mehr über uns als Gemeinde erfahren möchtest, dann komm doch in unsere Gottesdienste oder such dir eine Kleingruppe. Aber jetzt genug der warmen Worte. Ich wünsche dir eine gesegnete Zeit mit dieser Predigt.
Geht's euch gut? Okay. Ich möchte mich erstmal vorstellen. Ich bin die Heike Buchwitz. Ich bin mit 13 Jahren Jesus begegnet. Und da habe ich mir gesagt, ganz oder gar nicht. Ich weiß nicht, wie du Jesus begegnet bist und was war, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, sehr viel von klein auf gehört, Geschichten gehört. Hab dann irgendwann mal relativ früh rebelliert, hab ganz viele Dinge ausprobiert. Und dann hat mich Jesus gecatcht. Und ich habe gemerkt, wow, dieser Jesus, der ist so real. Der ist nicht nur auf dem Papier und nicht nur in diesem Wort drin, sondern der ist so real und der ist an mir interessiert. Der will mir begegnen. Der will mich. Und seither sind wir gemeinsam unterwegs. Ich habe mit 15 Jahren die Liebe meines Lebens kennengelernt. Die habe ich dann 5 Jahre später geheiratet und wir haben 4 wundervolle Kinder bekommen. Jetzt habe ich das Privileg, auch noch Oma sein zu dürfen und es ist einer der schönsten Geschenke. Ein Erziehungspädagoge hat mal gesagt, die Enkel sind die Belohnung dafür, dass man seine Kinder nicht um die Ecke gebracht hat. Und da ist irgendwie ein bisschen was Wahres dran. So 2014 ungefähr, 1914, stimmt, 20, ja genau, 1914, wie gut, dass mein Mann in der ersten Reihe sitzt und mich so fliehen kann, gell? Also 1914 waren wir wieder schwanger. Was jetzt? Also was ihr schon mal merkt, ich bin kein Mensch von Zahlen, ja? Zahlen ist für mich so, ich weiß auch nicht, wie ich die Mathe 1 geschafft habe in der 9. Klasse, aber irgendwie hatte ich ein gutes Verhältnis zu meinem Mathelehrer. Wahrscheinlich war das der Grund. Also Zahlen ist nicht so mein Ding. Okay, nochmal. Wann war es jetzt? Egal. Auf jeden Fall hat Gott angefangen, zu unserem Herzen zu sprechen und wir haben angefangen zu träumen. Also wir sind sozusagen schwanger gegangen. Und dieser Traum, den er in unser Leben gepflanzt hat, war ungefähr so. Könnte es sein, dass es einen Ort gibt, an dem Menschen Gott kennenlernen, wie er wirklich ist? Ein Ort, der natürlich, übernatürlich ist? Ein Ort, wo Menschen nach Hause kommen, entdecken, wer sie sind, und das auch leben können, Wäre es nicht herrlich, mit befreiten Menschen unterwegs zu sein, gemeinsam Gott nachzujagen, einander aufzuhelfen und zu ermutigen, zu trösten? Menschen, die in der Gesellschaft einen Unterschied machen, Menschen, die aus allen Schichten, jeden Alters, unterschiedlichen Begabungen zusammenkommen, um den einen anzubeten, der es würdig ist, der da war und der da ist und der immer sein wird. Gemeinde. Vielleicht denkt ihr euch, hey, was hat das mit dem Thema Freiheit erleben zu tun? Für mich sehr viel. Ich glaube, Gott hat jeden von euch einen Traum ins Herz gelegt. Ein Traum, der größer ist als ihr. Und dieser Traum ist extrem wichtig, weil wenn wir nicht größer träumen würden, als wir sind, wären wir nicht motiviert, letztendlich an uns zu arbeiten. Wären wir nicht herausgefordert, Dinge anzugehen, die uns Schwierigkeiten machen. Wenn wir anfangen, mit Gott zu träumen, dann ist es immer, dass er an unserer Seite sein will und uns da hineinführen will, uns verändern will. Und in dieser Zeit habe ich so viele Wunder erlebt. Ich habe so viele Menschen gesehen, die in Freiheit gekommen sind. Ich habe Menschen gesehen, die hier reingekommen sind in diese Gemeinde, wie ein graues Mäuschen, und die sich entwickelt haben zu wunderschönen Blumen. Ich habe gesehen, wie Ehen zerbrochen sind. Ich habe gesehen, wie zerbrochene Ehen wieder heil geworden sind. Ich habe gesehen, wie sich Kinder mit ihren Eltern versöhnt haben. Ich habe gesehen, wie ich selber in der Lage war, Dinge anzugehen, die ich sonst nie angegangen wäre. Und das ist für mich Gemeinde. Das ist für mich, mit euch unterwegs zu sein. Das ist für mich der Grund, warum ich hier oben stehe. Und glaubt mir, es macht mir keinen Spaß. Es ist jedes Mal ein Kampf. Es ist jedes Mal ein hier. Und warum ich? Und Gott, was willst du und wie willst du und sollte nicht jemand anderes? Und dann sagt Gott, nee, Heike. So schnell kommst du mir nicht raus. Ich möchte dich verändern und ich möchte, dass du durch dein verändertes Leben in andere Leben hineinsprichst, die wieder verändert werden. Und Gott tut es. Nicht, weil ich die besonders Tolle bin, also ich bin schon toll, aber nicht die besonders Tolle, sondern weil ich seine geliebte Tochter bin, so wie ihr Söhne und geliebte Töchter Gottes seid. Und Gott will Besonderes mit uns tun. Und dazu bedarf es, dass wir uns auf den Weg machen und uns frei machen, in die Freiheit führen lassen, nicht frei machen, also im Sinne von, ihr wisst schon, was ich meine. Also das nicht, sondern dass eben Gott uns frei macht. Freiheit. Und wisst ihr, das Spannende an der ganzen Sache ist, dass Gott sich die Freiheit nimmt, mit unfertigen und unfreien Menschen sein Reich zu bauen. Aber mit Menschen, die ihm nachjagen wollen und die sagen, alles, was es kostet, ich will dir nachjagen. Ich will dir nachgehen. Gott erlaubt sich, mit dir zu träumen. Gott erlaubt sich, zu träumen. Er will, dass seine Kinder frei sind. Er will, dass du frei bist. Und wie kommt es? Also bei uns, in meinem Leben, waren es ganz arg oft Menschen, die in mein Leben hineingesprochen haben. Und durch Menschen hat er mich verändert. Es ist ein Aspekt, das ich an der Gemeinde liebe, ist, dass Jesus eben Menschen benutzt. Aber es ist auch ein Aspekt, der mich extrem herausfordert, dass Gott Menschen benutzt. Gott benutzt Menschen, damit wir heil werden. Und es passiert oft mit den Menschen, die uns sehr nahe sind. Also wenn du in eine Gemeinde gehst oder wenn du in Beziehungen gehst, wo du nur mal so, wir treffen uns mal zum Kaffee oder in der Stadt, und aber eigentlich kannst du nicht in mein Leben reingucken. Eigentlich bin ich sehr distanziert. Dann ist es schwer, dass der andere in dein Leben hineinsprechen kann und dich, dass du herausgefordert wirst zur Veränderung. Oft sind es ja die Menschen, die sehr nahe sind, die uns herausfordern zur Veränderung. Besonders unser Ehepartner oder unsere Kinder. Also ich bin heute vielmehr, weil ich eben diesen Mann geheiratet habe und weil ich vier Kinder bekommen habe und weil die mich manchmal bis an das Ende meiner Kapazitäten gebracht haben und weil ich in dem Ganzen eben zu Gott geschrien habe und gesagt habe, Gott, du musst was tun, du musst mich verändern. Ich kann diese vier Kinder nicht erziehen, wenn du mir nicht hilfst. Ich kann auch nicht predigen. Ich kann nicht Menschen lehren, wenn nicht du kommst und du was in mir bewegst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, was ihr so habt, was ihr für Träume habt und in welchen Punkten ihr herausgefordert seid. Aber hey, an den Punkten, wo wir am meisten herausgefordert sind, das sind die Punkte, wo uns Gott am meisten verändern kann und verändern möchte, uns freisetzen möchte. Da ist zum Beispiel der Friedrich. Ich habe jetzt ganz fiktive Namen genommen, hoffe ich, dass ich... Gibt es da einen Friedrich? Aber nicht der Herr. Nein, okay, alles gut. Das war mir jetzt echt nicht bewusst. Okay, dann nennen wir ihn eben Fridolin, ja? Also da ist der Fridolin. Der ist die Ruhe selbst. Er findet eine wunderschöne Frau. Und die zwei, die heiraten. Sie bekommen zwei wunderschöne Kinder. Klein Frieda schreit sich die Kehle aus dem Leib. Und Otto ist da auf der Entdeckungsreise und hat mal wieder was gefunden, was er auseinandernehmen kann. Die Mutter der beiden ist gerade nicht da und die Nacht war auch nicht gerade erholsam. Dann klingelt das Telefon und an der Tür steht der Postbote. Und was macht Fridolin? Er ist die Ruhe selbst und ist voller Frieden und ist überhaupt nicht aufgebracht. Nein, er explodiert. Er explodiert und benimmt sich so, wie er es zu seinen Eltern gesagt hat, und so werde ich es nie machen wie ihr. Und er explodiert, weil jemand, weil etwas, was ihm sehr nahe ist, ihn so unter Druck gesetzt hat, und dann noch vielleicht irgendwelche Triggerpunkte gedrückt hat. Und er kann eben nicht ruhig bleiben. Er kann nicht bestimmt das aussprechen, was wichtig wäre. Er kann nicht die Ruhe selbst sein. War es vielleicht Unterzucker oder Schlafmangel oder die Frau, die nicht da ist oder das Telefon? Das ist sowieso vom Teufel. Nein, wenn wir unter Druck kommen, kommt raus, was drinnen ist. Kommt raus, was wir erlernt haben. Kommen unsere Glaubensgrundsätze raus. Kommen unsere Wunden raus. Unsere Schutzmechanismen. Unsere Gefangenschaften. Und was möchte Gott? Möchte Gott, dass wir nie unter Druck kommen? Ich glaube nicht. Weil das Leben ist nun mal so. Das Leben bringt eben Drucksituationen mit sich. Ich habe neulich sogar gelernt, es ist wichtig, auch für Kinder, dass sie auch Drucksituationen erleben oder auch Frust erleben. Weil wenn sie nie Frust erleben in einem safe place in eurem Zuhause, wie sollen sie mit Frust umgehen, wenn sie kein safe place haben? Das heißt, wenn ihr mit euren Kindern Situationen erlebt, dass sie frustriert sind oder traurig sind oder Enttäuschungen erleben müssen, dann ist es gut, wenn sie einen safe place haben, wo sie das lernen können. Und ich glaube, Gemeinde ist auch so ein Ort, wo wir sowas lernen können. Wo wir Freiheit ausüben können, lernen können untereinander. Und wisst ihr, es gibt so viele Situationen, auch in meinem Leben, wo ich gedacht habe, oh Mann, ich hätte so gern anders reagiert. So gerne. Kann ich nicht mal bitte den letzten halben Tag zurückspulen? Ich wäre so gerne liebevoller gewesen. Ich wäre so gerne geduldiger gewesen. Ich wäre so gerne nicht explodiert. Aber es ist nun mal so, dass es solche Dinge passieren. Und ich glaube, je mehr wir geheilt sind und je mehr Gott eben an diese Triggerpunkte rangehen darf, je mehr er in uns diese Schutzmechanismen abbauen kann, je mehr wir ihm vertrauen, desto mehr kann seine Schönheit, sein Wesen in uns durchkommen. In 5. Mose 30, Vers 19 steht: Ich stelle euch heute die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Der Himmel und die Erde sind meine Zeugen. Wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleibt. Gott hat seinem Volk die Gebote gegeben. Das war der Hintergrund dieses Verses. Sie waren das einzige Volk, denen das Privileg gegeben wurde, zu erkennen, zu wissen, was ein göttlicher Lebensstil ist. Was Leben bringt. Und Gott sagt zu ihnen, wählt doch das Leben. Und ich weiß nicht, ob ihr das Buch gelesen habt, die Bibel. Aber wer das Buch gelesen hat, der weiß, dass es eben nicht immer so passiert ist. Also die Israeliten haben nicht immer das Leben gewählt, sondern sie haben oft sich von Gott abgewendet und haben ziemlich schreckliche Dinge getan. Es war oft eine Achterbahngeschichte. Sind sie Gott nachgefolgt, haben sie sich nach seinen Geboten gehalten, ging es ihnen gut? Haben sie Freiheit erlebt? Haben sie Wohlstand erlebt? Haben sie gute Dinge erlebt? Und dann haben sie sich wieder abgewendet, haben sich anderen Göttern zugewendet und kamen wieder Dinge über ihr Leben, die es nicht gut war. Jetzt könnten wir sagen, ja, das ist ja so einfach. Wir haben die Gebote. Wir wissen ja, wie es geht. Wir haben einander. Wir müssen nur gute Entscheidungen treffen. Alles easy. Aber es ist nicht so. Wir alle brauchen einen Retter. Wir alle sind rettungsbedürftig. In Epheser 1, Vers 5 bis 8 steht, von Anfang an war das sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er sehr viel Freude. Und deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so, so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, so dass er unsere Sünden vergeben hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat. Wir sind erkauft. Wir sind frei. Wir sind eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, so heißt es im Wort Gottes. Wir sind neu. Und doch? Wer von euch möchte frei sein? Wer von euch ist bereit, den Preis zu zahlen, frei zu werden? In Matthäus 18, Vers 23 bis 35 ist eine Geschichte, die ich sehr liebe. Und zwar geht es darum, wie Jesus erzählte eine Geschichte seinen Jüngern von dem Himmelreich und von dem König, der unterschiedliche Diener hatte. Und diese Diener haben ihm alle etwas geschuldet. Und gleich zu Beginn kam einer, der hat ihm besonders viel geschuldet. Und dann, ich lese es mal. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldet. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihm mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf Knien, hab doch Geduld mit mir. Ich werde alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit diesem Diener und er ließ ihn frei. Und auch die Schuld erließ er ihn. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener. Der schuldete ihm 100 Denare. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahl, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, der Mann wollte aber nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast, hättest du da nicht dem anderen Diener auch Erbarmen haben können? Und hättest du nicht Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Das Neue Testament. Jesus hat es gesagt. So wird mein Vater im Himmel jedem von euch begegnen oder behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Wisst ihr, wenn wir nicht vergeben, sind wir die Unfreien. Und es sind oft diese Triggerpunkte. Triggerpunkte in unserem Leben sind oft Dinge, die wir vergessen haben in der Vergangenheit, die unter Druck wieder hervorkommen, und oft steckt Unvergebenheit dahinter, steckt Verletzung dahinter, steckt Ungerechtigkeit dahinter. Das ist das, was ich in meinem Dienst, im Soziodienst, viel mache mit Menschen. Wir decken Lügen auf. Wir decken Triggerpunkte auf. Wir decken auf, warum Menschen in manchen Situationen handeln, wie sie handeln. Weil in dieser Stelle steht, etwas von diesen Folterknechten. Er übergab sie den Folterknechten. Wisst ihr, was Folterknechte sind? Folterknechte sind Dämonen. Sind Flüche, sind Lügen, sind Fesseln, Festlegungen, die uns nicht erlauben, in Freiheit zu kommen. Und was möchte Gott? Gott möchte, dass wir diese loswerden. Weil die können letztendlich Ängste verursachen, dunkle Gefühle, Todesgedanken, Zwänge, Depression, Hoffnungslosigkeit, Jähzorn, all das können diese Dinge verursachen. Und wie können wir letztendlich frei werden? Indem, dass wir vergeben. Ich wünschte, wir könnten alle so leben wie Jesus. Frei von Menschenfurcht, frei wirklich die Entscheidungen zu treffen und frei letztendlich für den anderen mich herzuschenken, frei zu lieben, frei von Egoismus, frei von eigenen Dingen, frei von Verletzungen. Und ich glaube, dass Gott sich das auch wünscht. Gott wünscht sich, dass seine Kinder frei sind. Gott wünscht sich, dass wir als Befreite unterwegs sind. Jetzt ist es ja oft so, dass wir gar nicht mehr wissen, was das ist, was mich blockiert. Also wir haben ja in unserem Leben also so ganz tolle Eigenschaften, dass wir die Dinge, die uns am meisten Schwierigkeiten machen, ja verdrängen. Und ich glaube, es ist sogar auch schon eine Lebensstrategie ist und auch Überlebensstrategie. Aber ich möchte euch wie einladen dazu, Gott da an euer Herz ranzulassen. Wenn ihr merkt, hey, da habe ich so einen Punkt und ich verstehe nicht, warum ich so reagiere, dann kann ich euch nur ermutigen, lasst da für euch beten. Und Gott schenkt oft prophetische Eindrücke, schenkt dieses Reden und deckt Dinge auf. Und dann können wir in Freiheit kommen. Und man muss nicht mehr explodieren, man muss nicht mehr verzweifeln, man muss nicht mehr hoffnungslos sein. Ich möchte nochmal die Punkte zusammenfassen, die mir wichtig waren. Das erste ist, entscheide dich fürs Leben. Entscheide dich fürs Leben. Das zweite ist, stell dich deinen Triggerpunkten. Dritte ist, lebe ein fortwährendes Leben der Vergebung. Das vierte ist, begib dich in gesunde Gemeinschaft. Das fünfte ist, lerne groß zu träumen. Weil mit unseren Träumen Gott uns wie Flügel schenken möchte, damit wir die Dinge überwältigen können, die für uns unüberwältigend sind. Scheinen. War jetzt ein ganz komischer Satz, aber anyway, was ich damit sagen wollte, die Dinge, die uns am meisten Schwierigkeiten machen, das sind oft die Dinge, die Gott benutzen möchte, um letztendlich Freiheit zu bringen für andere, aber auch Freiheit für dich selbst. Ich möchte gerne noch beten. Und ich möchte dich einladen, wenn dir eine Sache wichtig geworden ist, nachher wirklich zum Gebetsteam zu gehen und lass für dich beten. Das Worship-Team kann gerne schon hochkommen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du möchtest, dass deine Kinder frei sind. Danke, Papa Gott, dass du möchtest, dass wir in Freiheit leben. Dass du möchtest, dass wir groß träumen, dass wir über uns selbst hinauswachsen, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Du möchtest, Herr, dass wir uns unseren Triggerpunkten stellen. Du möchtest, dass wir wirklich frei sind. Ich danke dir, Herr, dass du uns vergeben hast. Und dass wir alles, was wir zu dir bringen, dass alles vor dir zerfließt. Und du aus allem, was verbrannt ist, Wunderbares tust. Wieder Neues herstellt. Danke, dass wir Vergebung erfahren dürfen von dir. Aber Herr, du siehst auch, wo wir Dinge festhalten. Dinge, wo Menschen uns Unrecht getan haben. Dinge, die uns gefangen halten. Und Herr, ich bitte dich, dass du mit deiner Gnade über diesen Zaun, über dieses Gefängnis hin drüber springst und dass du uns in dem Ganzen begegnest. Lass uns einen Vorgeschmack deiner Freiheit erleben, sodass wir wirklich in der Lage sind zu vergeben. Hilf uns, ein Leben der fortwährenden Vergebung zu leben. Hilf uns, wirklich in Freiheit drin zu bleiben. Und Herr, ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, ehrlich voreinander zu sein und nicht dieses fromme, shiny, beiny irgendwas voreinander spielen. Herr, hilf uns, die richtigen Fragen zu stellen. Hilf uns, wirklich echt zu sein in unseren Beziehungen, echt zu sein in der Gemeinschaft. Hilf uns aus religiösen Floskeln heraus. Hilf uns raus aus festgefahrenen Gedankengebäuden. Und Herr, hilf uns groß zu träumen. Und da, wo wir versagt haben, Herr, wo wir aufgehört haben zu träumen, da bitte ich dich ganz besonders hineinzukommen mit neuem Leben, neuer Hoffnung, neuem Glauben. Ja, dass wir wieder groß glauben, dass wir wieder groß träumen. Ich bekenne, dass ich das nicht alleine kann. Ich bekenne, dass ich dich dazu brauche in allem. Und danke, dass du dich gerne bitten lässt.